In our previous session, we got to the end of Hebrews chapter 2.
In unserer vorigen Lehreinheit kamen wir bis ans Ende von Hebräer 2. Sehen wir uns die letzten Verse noch einmal kurz an, denn in Hebräer 2, 17 bis 18 wird zum ersten Mal der Hohepriester erwähnt, der in der sich allmählich entfaltenden Offenbarung eine Schlüsselstellung einnimmt. Ich wies das letzte Mal darauf hin, dass diese Passage am Ende von Hebräer 2 drei Gründe nennt, warum Jesus qualifiziert ist, uns als unser Hohepriester zu helfen. In Kapitel 2 von Vers 6 bis zum Ende hebt der Autor die vollständige Identifikation Jesu mit der Menschheit heraus. Jetzt möchte ich näher auf dieses Thema Hohepriester eingehen. Mir ist klar, dass dies den allermeisten Menschen überhaupt nicht vertraut und geläufig ist und nicht ihrer religiösen Denkweise entspricht. Wer von uns das Alte Testament gelesen hat, und das sind nicht notwendigerweise alle von uns, hat auch etwas über den Hohepriester gelesen. Der Hohepriester wird auch im Neuen Testament erwähnt, doch abgesehen vom Hebräerbrief nur im historischen Sinne, also als der religiöse und in gewisser Sinne auch der säkulare Herrscher des jüdischen Volks zur Zeit Jesu. Und vieles, was in diesem Zusammenhang über ihn gesagt wird, ist nicht gerade schmeichelhaft. Doch das hohe Priestertum Jesu ist, wie bereits erwähnt, das zentrale Thema dieses Briefs. Ihr könnt es jedoch nicht wirklich nachvollziehen und wertschätzen, wenn ihr nicht eine gewisse Vorstellung davon habt, wer der hohe Priester war, welche Funktionen er hatte und warum er so wichtig war. Um dies herauszufinden, müssen wir ins Alte Testament zurückgehen. Im Alten Testament gibt es vieles über den Hohepriester zu lesen, vor allem in 2. und 3. Mose. Wir können uns nicht alle Passagen ansehen, aber ich habe eine herausgesucht, die den Hohepriester vielleicht anschaulicher darstellt als jede andere Bibelstelle, nämlich 2. Mose 28. Bevor wir diese Stelle aufschlagen, sehen wir uns noch Hebräer 5, 1 an. Ihr findet diesen Verweis in eurer Studienhilfe auf Seite 22 oben. In dieser Stelle wird die Funktion eines Priesters definiert und das ist ungemein wichtig. Wenn ich euch spontan fragen würde, welche Funktion ein Priester hat, habe ich meine Zweifel, ob ihr alle mir eine klare oder biblische Antwort geben könntet. Und dennoch zieht sich dieses Thema wie ein roter Faden durch die Schrift. Ihr findet diese Funktionen also in Hebräer 5, 1. Ich übersetze wieder aus dem Stegreif. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester ist im Namen der Menschen ernannt, in Dingen, die Gott betreffen, damit er sowohl Gaben als auch Opfer für Sünden darbringe. Opfer ist immer ein Schlüsselwort im Zusammenhang mit dem Priester. In der Bibel war im Wesentlichen nur ein Priester qualifiziert, Opfer darzubringen. In 1. Samuel ist zu lesen, dass Saul sein Königreich verlor, weil er gegen diese Vorschrift verstieß, den Platz eines Priesters unrechtmäßig für sich beanspruchte und Opfer darbrachte. Das zweite, was ein Priester darbringt, sind Gaben. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Gott die Dinge so eingerichtet hat, dass ohne einen Priester und ohne einen Bund niemand eine Grundlage für eine dauerhafte Beziehung mit Gott hat. Ohne diese beiden Grundvoraussetzungen, ein Priester und ein Bund, pflegt Gott keine dauerhafte Beziehung mit einem Menschen. Wenn du eine dauerhafte Beziehung mit Gott hast, was hoffentlich der Fall ist, dann gründet sich diese Beziehung, ob du dir darüber im Klaren bist oder nicht, und höchstwahrscheinlich bist du dir nicht darüber im Klaren, gründet sie sich darauf, dass du einen Priester und einen Bund hast. Ohne diese Voraussetzungen hat Gott mit niemandem eine dauerhafte Beziehung. Vielleicht gibt es mal eine zeitlich begrenzte Transaktion, aber keine dauerhafte Beziehung. Die erste Funktion eines Priesters besteht also darin, Opfer für die Sünden der Menschen darzubringen. Denn solange nichts gegen das Thema Sünde unternommen wird, kann niemand Zugang zu Gott bekommen. Sünde ist die Barriere zwischen Mensch und Gott. Das einzige Mittel gegen die Sünde ist ein von Gott eingesetztes Opfer. Deshalb muss für jeden Menschen, der Zugang zu Gott haben möchte, die Frage der Sünde durch ein Opfer geregelt worden sein. Die einzige Person, die dazu autorisiert ist, ein Opfer zu bringen, ist ein Priester. Deshalb sind wir voll und ganz von einem Priester abhängig, um Zugang zu Gott zu bekommen. Die zweite hier erwähnte Funktion eines Priesters besteht darin, dass er Gaben von Menschen annimmt, um sie Gott darzubringen. Wir leben einer so stark von demokratischem Denken geprägten Kultur, dass wir es uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es Unrecht sein könnte, dass jemand von uns zu Gott geht und sagt: Hör mal Gott, ich habe hier 10 Mark für dein Projekt. Das ist nicht zulässig. Wir brauchen einen Priester, damit dieser unsere Gabe Gott darbringt, sonst können wir Gott keine Gaben darbringen. Somit sind wir in 2 ganz entscheidenden Punkten, dem Bringen des Opfers und dem Darbringen von Gaben, von einem Priester abhängig. Als nächstes nimmt eure Studienhilfe Bezug auf Hebräer 8, 4-5. Dort wird ein weiteres Prinzip im Zusammenhang mit den priesterlichen Bestimmungen des Alten Testaments deutlich. Hier heißt es über die Priester der levitischen Ordnung: Wenn er, Jesus, nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil schon jene Priester da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild oder nur der Kopie und dem Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn, siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Als Mose im Begriff war, das Zelt, also die Stiftshütte, aufzurichten, bekam er zuletzt die Anweisung: Achte genau darauf, dass du in dieser irdischen Stiftshütte alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Da wir schon bald zu Hebräer 8 zurückkehren werden, möchte ich an dieser Stelle nur 2 Punkte in Bezug auf den Priester herausstreichen. Erstens, ein Priester ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine anhaltende Beziehung mit Gott. Er hat 2 primäre Funktionen: Opfer für Sünden darbringen und die Gaben der Menschen vor Gott darbringen. Zweitens, der levitische Priester, wie er im Gesetz des Mose beschrieben wird, diente in einem Zelt, einer Stiftshütte, die eine Kopie und ein Schatten einer himmlischen Stiftshütte war. Es war nicht das Original. Die Originalstiftshütte ist im Himmel. Im 8. Kapitel werden wir uns näher damit befassen. Ich sage das, denn wenn wir uns nun anhand von 2. Mose 28 mit der Beschreibung des Hohepriesters beschäftigen, möchte ich, dass ihr erkennt, dass dies alles etwas über das himmlische Priestertum aussagt. So, als würde man eine Sprache oder ein System aus Symbolen deuten oder auslegen. Im Alten Testament findet man eine sehr klare Symbolik, die uns, wenn wir sie verstehen können, Realitäten der himmlischen Ebene offenbaren. Schlagen wir nun 2. Mose 28 auf. Dort werden die Kleidungsstücke beschrieben, die für den Hohepriester bestimmt waren. Für mich ist das ein sehr, sehr anschauliches und schönes Bild. Ich hoffe, ich kann es euch vermitteln. Einige von euch wissen von meinem persönlichen Zeugnis her, dass ich ganz auf mich allein gestellt damit begann, die Bibel zu studieren und etwa 4 oder 5 Jahre in den Wüsten Nordafrikas verbrachte und ohne Hilfe durch einen Prediger oder eine Gemeinde die Bibel las. Nachdem der Heilige Geist in mein Leben gekommen war, fehlte es mir eigentlich nie wieder an Klarheit über den Symbolismus, der in diesen Passagen steckt. Ich habe nie ein Buch darüber gelesen, es war einfach so. Ich sage nicht, dass ich recht habe, ich sage nur, dass ich persönlich es nur so und nicht anders sehen kann. Und ich hoffe, ich kann es euch vermitteln, denn es steckt so viel drin. Es ist schon erstaunlich, wenn ich lese und studiere, was das Alte Testament über die Stiftshütte sagt, entsteht in mir, mehr als bei jeder anderen Passage der Bibel, eine größere Sehnsucht nach Gott und nach Heiligkeit. Das kommt euch vielleicht etwas ungewöhnlich vor, aber es ist so. Und ich glaube, diese Passage soll auch dies bewirken. In gewisser Hinsicht bekomme ich beim Lesen Heimweh nach dem Himmel, weil ich das alles so anschaulich finde. Ich lese nun 2. Mose 28, Satz für Satz. 2. Mose 28, 1. Du aber, lass deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israel zu dir herantreten, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Aaron und mit ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Das Wort den Priesterdienst ausüben ist im Hebräischen ein einziges Verb, es heißt Kahan. Wer von euch hat schon mal den Familiennamen Cohen gehört? Cohen oder amerikanisiert Cohen ist das hebräische Wort für Priester. Davon leitet sich dieses Verb hier ab. Theoretisch ist jeder, der Cohen heißt, ein Nachkomme Aarons. Noch heute haben die Cohens unter den Juden spezielle Verpflichtungen. Wenn du in Israel lebst und den Namen Cohen oder eine Ableitung davon trägst, ist es dir nicht einmal heute gestattet, eine geschiedene Frau zu heiraten. Es gibt also bestimmte Vorschriften, die noch aus der Zeit Moses stammen. Ich kenne eine Frau, die gewaltige Schwierigkeiten bekam, weil sie eine Cohen ist und einen geschiedenen Mann heiraten wollte. Nebenbei bemerkt bin ich stolz darauf, dass unter meinen Adoptivtöchtern 3 Cohens und eine Katz sind. Katz ist lediglich eine andere Form von Cohen. Katz kommt von Kohen Zedek, Priester der Gerechtigkeit. Aber diese Herleitung muss ich wohl jetzt nicht näher besprechen. Nun kommen wir zu den Kleidungsstücken, die gemacht werden sollen, Vers 2 bis 4. Und fertige heilige Kleider für deinen Bruder Aaron an, zur Herrlichkeit und zur Schönheit. Die 3 wichtigen Wörter in diesem Vers sind heilig, Ehre oder Herrlichkeit und Schönheit. Das ist die Essenz des Themas dieser Lehreinheit. Du sollst zu allen reden, die ein weises Herz haben. Die Alternativübersetzung lautet, du sollst zu allen handwerklich geschickten Personen reden. Beachtet bitte, dass in der Bibel Handwerkskunst Weisheit ist. Das wird in unserer heutigen Kultur oft abgekanzelt, doch in der Bibel sind weise Menschen Handwerker, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Um was zu tun? Nicht um zu predigen, sondern um Kleidungsstücke zu fertigen. Ist das nicht aufregend? Die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie die Kleider Aarons machen sollen, um ihn zu heiligen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. In Vers 4 werden nun die einzelnen Kleidungsstücke aufgezählt. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. Eine Brusttasche und ein Ephod und ein Oberkleid. Einen Leibrock aus gewirktem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. 6 Kleidungsstücke insgesamt, gehen wir sie noch einmal durch. Erstens eine Brusttasche, zweitens ein Ephod, drittens ein Oberkleid, viertens ein Leibrock, fünftens ein Kopfbund, sechstens ein Gürtel. Mein Instinkt sagt mir nun, dass diese Liste nicht vollständig ist. Warum? Weil es 7 sein müssen und das 7. Stück wird klar und deutlich genannt. Merkt euch diese Seite ein und schlagt Kapitel 28, 36 bis 37 auf. Dort heißt es, und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein, heilig dem Herrn Kodesh al-Adonai, das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, so dass es sich am Kopfbund befindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. Mit 6 Kleidungsstücken war seine Kleidung nicht vollständig, an den Kopfbund musste also noch mit einer Schnur aus violettem Purpur ein goldenes Stirnblatt angebracht werden, auf dem heilig dem Herrn stand. Zurück zu Vers 5. Nun werden die Materialien beschrieben. Und dazu sollen sie das Gold, den violetten Purpur und roten Purpur, den Karmesinstoff bzw. Scharlach und den Byssus bzw. gezwirntes Leinen nehmen. Es sind also 5 Materialien und ich habe in der Studienhilfe angemerkt, welche symbolische Bedeutung ich in diesen Materialien sehe. Das erste ist Gold. Es ist schon interessant, dass in unserer heutigen Gesellschaft Gold eigentlich nicht an Wert verliert. Man kann auch heute ein Haus mit genauso viel Gold kaufen wie vor 30 oder 40 Jahren. Über den Dollar kann man das nicht sagen, über Gold jedoch schon. Gold hat nicht an Wert verloren. Gold steht meinem Verständnis nach für das Wesen Gottes, für die Göttlichkeit und im Zusammenhang damit auch für Heiligkeit. Es gibt noch zwei andere wichtige Metalle, die hier zwar nicht, aber doch sonst recht häufig erwähnt werden, Silber und Kupfer bzw. Messing. Was deren symbolische Bedeutung anbelangt, besteht für mich überhaupt kein Zweifel. Silber steht für Erlösung und Kupfer oder Messing steht für Gericht. Interessanterweise heißt es über den Tempel, den Salomo erbauen ließ, dass niemand das Kupfer, das in ihm verbaut wurde, wiegen oder bemessen konnte. Und die Schrift sagt, das Gericht Gottes sei unerforschlich. Niemand kann das Gericht Gottes wiegen, bemessen oder bewerten. Dies ist nur eine mögliche Anwendung dieser Symbolik. Das zweite Material ist blauer Purpur. Blau steht für das Himmlische. Jeder weiß, dass Blau die Farbe des Himmels ist. Lassen wir den roten Purpur kurz aus und gehen wir weiter zum Scharlach, der Farbe des Blutes, der Farbe des Menschseins. Ihr dürft nicht vergessen, dass der erste Mensch Adam hieß. Das hebräische Wort für Erde heißt Adama und das hebräische Wort für Blut heißt Dam. Mitten im Wort Adam steckt also das Wort für Blut. Man kann sich nun in alle möglichen Theorien ergehen und ich versuche nie, sie den Leuten aufzudrängen, aber ich denke, unser irdischer Körper zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er Blut in sich hat. Ich bezweifle, dass unser Auferstehungsleib Blut in sich haben wird. Als Jesus in seinem Auferstehungsleib erschien, sagte er, ich habe Fleisch und Knochen, aber er sagte nichts von Blut. Der Grund dafür ist der, dass die Seele allen Fleisches im Blut liegt. Und der erste, der natürliche Leib, ist ein seelischer Leib. Doch der zweite, der Auferstehungsleib, ist ein geistlicher Leib. Das könnt ihr in 1. Korinther 15, 45 bis 47 nachlesen. Deshalb ist Scharlach meiner Meinung nach die Farbe des Menschseins in seiner irdischen Existenzform. Roter Purpur ist eine Mischung aus blauem Purpur und Scharlach. Roter Purpur ist somit eine Mischung aus himmlischem und irdischem. Purpur ist auch die königliche Farbe. Im Neuen Testament war dieser Purpur speziell den Königen und Kaisern vorbehalten. Wer Purpur trug, wurde Kaiser von Rom. Ich möchte hierzu eine Passage lesen, die ich besonders anschaulich finde. Merkt euch 2. Mose 28 ein und schlagt Johannes 19,2 auf. Dort heißt es: Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Das ist eine gewaltige Aussage. Er war das Sprachrohr Gottes, als er das sagte, genauso wie der hohe Priester das Sprachrohr Gottes gewesen war, als er sagte, es sei angemessen, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht das ganze Volk. Er macht hier eine prophetische Aussage über den Grund des Todes Jesu. Siehe der Mensch, Ha-Adam auf Hebräisch. Ich glaube, dass Jesus der Mensch war, der einzige Mensch, der Mensch schlechthin war. Er war, was jeder Mensch hätte sein sollen und was kein anderer Mensch jemals wurde, und er repräsentierte Adam. Als Adam sündigte, verfluchte der Herr die Erde und sagte, sie solle Dornen und Disteln hervorbringen. Als Jesus den Fluch auf die Erde auf sich nahm, trug er eine Krone aus Dornen und das Kleid in der purpurnen Farbe der Distel. Aber er war damit auch als König der Juden gekennzeichnet und das ist wirklich ein sehr schwieriges Amt, der König der Juden zu sein. Er hatte die Qualifikation dafür, er nahm den Fluch auf sich, er vergoss sein Blut und er erlöste sein Volk. Und darin sehen wir, wie das Himmlische und das Irdische eins werden. Nun zurück zu 2. Mose 28. Es wird mir ein wenig schwerfallen, hier den roten Faden nicht zu verlieren, aber ich werde mich bemühen. Es bleibt noch das 5. Material, Byssus, gezwirntes Leinen, das überall in der Bibel für Reinheit und Gerechtigkeit steht. In dieser Passage wird nachdrücklich betont, dass es eben gezwirntes oder gewebtes Leinen ist. Schlagen wir kurz Offenbarung 19, 7 bis 8 auf. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Diese Leinwand ist also gewirkt, das heißt, es steckt Arbeit drin. Es ist nämlich eine Sache, dass dir durch Glauben Gerechtigkeit verliehen wird. Es ist etwas ganz anderes, die feine Leinwand der gewirkten Gerechtigkeit zu tragen, dieser Gerechtigkeit, die sich in deinen Taten auswirkt. Die feine Leinwand ist die gerechten Taten der Heiligen. Es ist nicht nur verliehene Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die sich in Taten erweist. Und genau das wird die Braut tragen. Ihr müsst euch also selbst prüfen, ob ihr euer Leinen wirkt oder nicht. Nun zurück zu 2. Mose 28, wiederholen wir kurz die Materialien. Gold für Göttlichkeit und Heiligkeit, blauer Purpur für das Himmlische, roter Purpur für das Königtum und Leiden, Scharlach für Blut und Menschsein, reines gezwirntes Leinen für Reinheit oder Gerechtigkeit, die sich in Taten niederschlägt. Nun kommen wir zum ersten und charakteristischsten Kleidungsstück eines Priesters, dem Ephod. Vers 6. So sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und rotem Purpur, Scharlachstoff und gezwirntem Byssus, also Leinen, machen. Das Werk eines geschickten Handwerkers. Alle 5 Materialien sind im Ephod verarbeitet. Das Ephod war das unverkennbare Kleidungsstück, das nur Priester trugen. Es reichte von der Brust bis hinunter zu den Hüften und wurde von 2 Schulterstücken getragen, die wie Träger über die Schulter nach hinten gingen. In diesem speziellen Fall war an diesen Schulterstücken etwas ganz Wichtiges angebracht, was die Schulterstücke zusammenhielt. Ich sage es gleich zu Anfang, dass in dieser Passage besonders deutlich wird, dass alles zusammengehalten wird. Alles ist Teil eines Ganzen und nichts kann weggelassen werden. Alle Qualifikationen müssen vorhanden sein. Das Ephod war außerdem rund um die Taille mit einem Gürtel zusammengebunden. Das weist darauf hin, dass das Ephod eng am Körper des Priesters anliegen musste. Es durfte nicht locker weghängen, sondern es musste eng anliegen und quasi ein Teil von ihm sein. Ich denke, damit wird das Bild sehr klar. Ich lese nun Vers für Vers. Es soll an seinen beiden Rändern 2 zusammenfügbare Schulterstücke haben und man füge es mit ihnen zusammen. Das Schlüsselwort hier ist zusammenfügen. Es muss ein einteiliges Ganzes ergeben. Vers 8 spricht nun vom Gürtel oder Gurt. Und das geschickt gewobene Band, das daran ist, soll von gleicher Arbeit sein, aus demselben Material. Mit anderen Worten, wie ich es verstehe, muss dieses Band bzw. dieser Gurt daran befestigt sein. Er war nicht getrennt vom Rest. Aus Gold, violettem und rotem Purpur, Scharlachstoff und gezwirntem Leinen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Liste durchgehe und die einzelnen Aspekte jedes Mal wiederhole, entsteht irgendwie in meinem Inneren ein Bild von Schönheit, von geschickter Handwerkskunst und von einer unerschöpflichen Bedeutungstiefe. Ich hoffe, der Heilige Geist kann euch vermitteln, was ich darin erkenne. Für mich ist das so inhaltsschwer, dass ich stundenlang mit diesem einen Kapitel zubringen könnte. Vers 9 bis 12. Hier tauchen zum ersten Mal die Namen der Stämme auf. Und du sollst 2 Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren. 6 ihrer Namen auf dem einen Stein und die 6 übrigen Namen auf dem anderen Stein nach der Reihenfolge ihrer Geburt. in Steinschneidearbeit. Als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen nach den Namen der Söhne Israel. Mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Überlegt nun, wo sich diese beiden Edelsteine mit den darauf eingravierten Namen befanden. Sie befanden sich auf den Schulterstücken und hielten die beiden Enden zusammen. Jedes Mal, wenn der Priester in die Stiftshütte ging, hielt er demnach die Namen der 12 Söhne Israels auf seiner Schulter hoch und Gott entgegen. Gott sah auf den Priester hinab und er sah die Namen. Die Anwesenheit des Priesters erinnerte ihn fortwährend an die 12 Söhne Jakobs. Darüber hinaus ist die Schulter in der Bibel ein Sinnbild für Stärke. Es gibt zwei Körperbereiche, die Stärke versinnbildlichen, die Lenden und die Schulter. Der hohe Priester trug also fortwährend die Namen des Volkes Gottes vor Gott, und zwar auf seiner Schulter, so als würden sie durch seine Kraft gestützt. Es gibt zwei Bibelstellen über die Schulter, die mir sehr gut gefallen. Merkt euch 2. Mose 28 ein und schlagt Jesaja 9,5 auf. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist der Ort der Herrschaft, der Autorität und der Macht. Dann noch die Geschichte vom verlorenen Schaf in Lukas 15,5. Ich finde das sehr schön, besonders wenn man sich vergegenwärtigt, wer der Hirte ist. Er sucht sein verlorenes Schaf in der Wüste, Vers 5, und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Er trägt und stützt es und gibt ihm vollkommene Sicherheit. Doch in der Passage, die wir uns eben ansehen, werden die Namen der Stämme des Volkes Gottes auf den Schultern des Priesters zu Gott hochgehoben. Gehen wir zurück zu 2. Mose 28, 13 bis 14. Weiter stelle goldene Einfassungen und zwei Ketten aus reinem Gold her. Als Schnüre sollst du sie herstellen in Seilerarbeit und die seilförmigen Ketten an den Einfassungen befestigen. Diese verdrillten Goldketten sprechen auch wieder von etwas, in dem Arbeit steckt und das sehr kräftig und fest ist. Gold steht wiederum für etwas Göttliches, etwas, woran sich der Mensch nicht zu schaffen machen kann. Damit werden die Namen des Volkes Gottes am Ephod des Hohepriesters befestigt. Mit anderen Worten, Hohepriester zu sein hieß, ständig die Namen des Volkes, die Namen der Stämme an und auf sich tragen zu müssen. Ich weiß nicht, ob ihr dadurch einen Bezug zum Fürbittgebet herstellen könnt oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass unter euch Eltern sind, die nachvollziehen können, was es heißt, die Namen der eigenen Kinder auf den Schultern vor Gott zu tragen. Ich habe festgestellt, dass es eine große Verantwortung ist, Eltern zu sein. Wie viele von euch haben das auch schon festgestellt? Ich habe auch festgestellt, dass meine Verantwortung nicht aufhört, wenn meine Kinder heiraten. Ich habe ihre Namen noch immer auf meinen Schultern. Seit ich mit Ruth verheiratet bin, habe ich genauso viele Namen auf meinen Schultern wie der hohe Priester, aber es sind nicht alles Jungen. Gehen wir zurück zu dem Satz in der Studienhilfe ganz unten auf Seite 23. Die beiden identischen Steine veranschaulichen die gemeinsame Identität, sechs auf der einen, sechs auf der anderen Schulter. Und beachtet, es war das Ephod, das sie zusammenhielt. Nur unser Hohepriester hält uns zusammen. Die goldenen Einfassungen und Ketten haben wir uns bereits angesehen. Sie stehen für das Göttliche und Untrennbare. Ich hoffe, ich kann euch klar machen, dass alles festgemacht sein musste. Nichts durfte lose herabhängen, nichts durfte fehlen. Es musste vollständig, perfekt und komplett sein. Nun Vers 15 bis 21, die Brusttasche. Ich lese den Text. Und mache die Brusttasche für den Rechtsspruch in Kunststickerarbeit. In der englischen New International Version heißt es die Brusttasche zum Fällen von Entscheidungen. Wir gehen gleich auf die Bedeutung ein. Lesen wir vorerst etwas weiter. Und mache die Brusttasche für den Rechtsspruch in Kunststickerarbeit. Wie die Arbeit des Ephods sollst du sie anfertigen, aus Gold, violettem und rotem Purpur, Scharlachstoff und gezwirntem Byssus sollst du sie machen. wieder dieselben Materialien. Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt, eine Spanne ihre Länge und eine Spanne ihre Breite. Ich nehme an, dass sie doppelt gelegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit war. Eine Spanne ist die Entfernung von der Spitze des Daumens bis zur Spitze des kleinen Fingers bei abgespreizten Fingern und beträgt etwas mehr als 20 cm. Alle Maßangaben in der Bibel sind im Grunde an den menschlichen Körper angelehnt. Ein Zoll ist die Länge des Endglieds des Daumens, ein Fuß ist ein Fuß, eine Spanne ist eine Spanne, eine Elle ist die Länge vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen. Wenn es in der Offenbarung heißt, die Elle sei das Maß des Menschen bzw. des Engels gewesen, dann ist dem mehr zu entnehmen, als auf Anhieb sichtbar ist, denn irgendwie legt dies den Schluss nahe, dass der Engel in etwa dieselben Maße hatte wie der Mensch. Weiter in Vers 17. Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, vier Reihen von Steinen. Eine Reihe Karneol, Topas und Smaragd, die erste Reihe. Nun muss man sagen, dass nicht all diese Steine zweifelsfrei identifizierbar sind. Die zweite Reihe, Rubin, Saphir und Jaspis. Und die dritte Reihe, Hyazinth, Achat und Amethyst. Und die vierte Reihe, Türkis und Onyx und Nephrit. Mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, 12 an der Zahl, entsprechend ihren Namen. In Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die 12 Stämme. Das ist ein wunderschönes Bild. Der Priester trug die Namen nicht nur auf seiner Schulter, sondern auch über seinem Herzen. Seine Kraft und seine Liebe waren voll und ganz dem Volk verpflichtet, das er repräsentierte. Hier bei diesen Edelsteinen wird die Individualität betont. Während auf der Schulter auf einem Stein 6 und auf dem anderen Stein 6 Namen standen, haben wir hier für jeden Namen einen Stein. Und jeder Name hat seinen ganz speziellen Stein. Gott kümmert sich also nicht nur um die kollektive Identität, sondern auch um die Individualität. Ich halte es für wichtig, das zu erkennen. Doch Individualität geht aus einer kollektiven Identität hervor. Schlagen wir als Beispiel hierfür kurz Epheser 4, 4 bis 7 auf. In Vers 4 bis 6 wird die Einheit des Leibes Christi in sieben grundlegenden Dingen aufgezeigt. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist die grundlegende Einheit, doch dann heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem spezifischen und individuellen Maß der Gabe Christi gegeben worden. Aus der Einheit bringt Gott also Individualität hervor. Wenn wir jedoch versuchen, den umgekehrten Weg zu gehen, werden wir niemals aus Individualität heraus Einheit erzielen können. Weiter zu 2. Mose 28, Vers 22 bis 28. Mache an der Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold. Und zwar sollst du an der Brusttasche zwei goldene Ringe anbringen, indem du die beiden Ringe an den beiden oberen Enden der Brusttasche befestigst und die zwei goldenen Schnüre an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche befestigst. Die beiden anderen Enden der zwei Schnüre aber sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie so an den Schulterstücken des Ephods befestigen an seiner Vorderseite. Und stelle zwei andere goldene Ringe her und befestige sie an den beiden unteren Enden der Brusttasche an ihrem Rand, der dem Ephod zugekehrt ist, auf der Innenseite. Dann mache noch zwei goldene Ringe und befestige sie unten an den beiden Schulterstücken des Ephods an seiner Vorderseite, dicht an seiner Zusammenfügung mit den Schulterstücken oberhalb des Gurtes vom Ephod. Und man soll die Brusttasche von ihren Ringen aus mit einer Schnur von blauem Purpur an den Ringen des Ephods festbinden, damit sie über dem Gurt des Ephods sitzt und die Brusttasche sich nicht von der Stelle über dem Ephod verschiebt. Mit anderen Worten, wenn der Priester sich bewegte, konnte sich die Brusttasche nicht lockern oder lose herumbaumeln, weil sie oben und unten an den goldenen Ringen mit blauen Schnüren festgemacht war. Oben war sie außerdem noch an den Schulterstücken am Ephod befestigt, so dass alles wiederum ein einheitliches Ganzes bildet. Für mich symbolisieren die blauen Schnüre das, was im Himmel zusammengefügt ist und das nichts auf der Erde trennen kann. Was auch immer auf Erden geschieht. Unser Hohepriester trägt unsere Namen immer auf seinen Schultern und über seinem Herzen hat er jeden einzelnen von uns individuell auf seinem Herzen. Und solange er das Ephod trägt, müssen die Namen da sein, festgebunden mit blauen Schnüren. Mit anderen Worten, der Hohepriester ist jemand, der sich voll und ganz dem Wohlergehen des Volkes Gottes verpflichtet hat. Er hat sich voll und ganz verpflichtet, sie treu vor Gott zu repräsentieren. Gehen wir weiter zu Vers 29 und 30. Hier stoßen wir auf etwas, das einiger Erklärung bedarf. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Das ist Fürbitte, die Namen des Volkes Gottes beständig hochheben und vor Gott in Erinnerung bringen. Ruth und ich haben eine Liste mit Anliegen, für die wir beten. Ein Abschnitt davon besteht nur aus Namen. Und jedes Mal, wenn wir zu diesem Abschnitt unserer Gebetsliste kommen, lesen wir diese Namen einfach nur vor dem Herrn vor. Vor etlichen Jahren hatten wir beide den Eindruck, wir sollten dieser Namensliste noch den Namen eines Predigers hinzufügen, der uns eigentlich nicht sehr nahe stand und mich, wie ich meinte, ziemlich kritisierte. Wir erwähnten einfach nur seinen Namen, wir sprachen kein langes Gebet, wir sagten Gott nicht, was er zu tun habe. Innerhalb der nächsten 18 Monate wurde er auf bemerkenswerte Art und Weise zu uns gebracht, drückte mir gegenüber seine Loyalität aus und es entstand eine sehr enge Beziehung zwischen uns. Wir konnten uns diese Entwicklung nur so erklären, dass wir jedes Mal, wenn wir unsere Gebetsliste durchgingen, seinen Namen vor dem Herrn erwähnten. Nun zurück zu Vers 28 bis 30, ich lese noch einmal. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Wir müssen etwas über diese beiden hebräischen Worte Urim und Tumim sagen, die normalerweise mit Licht und Vollkommenheit übersetzt werden. In der New International Version ist, wie gesagt, von der Brusttasche zum Fällen von Entscheidungen die Rede. Damit wird klar, dass diese beiden Dinge in der Brusttasche, was auch immer sie waren, irgendwie dazu verwendet wurden, in bestimmten Fragen Gottes Entscheidungen für die Kinder Israels herauszufinden. Man geht landläufig davon aus, dass Urim und Tumim zwei Steine bzw. Edelsteine waren. In bestimmten Situationen, in denen Gott seine Entscheidung dem Volk Israel durch den Hohepriester kundtun wollte, fing einer der beiden Steine auf übernatürliche Weise zu leuchten an. Je nachdem, welcher Stein es war, konnte man daraus prinzipiell auf ein Ja oder ein Nein schließen. Eine andere Theorie, die mir sehr unwahrscheinlich vorkommt, besagt, dass es lediglich zwei ganz normale Steine in der Brusttasche waren, mit denen man bestimmte Dinge ausloste, so als werfe man zwei Würfel. Ich bezweifle, dass dies die wahre Verwendung von Urim und Tumim war, denn mir scheint, die beiden wurden auf der übernatürlichen Ebene verwendet. Aber es gibt wohl niemanden, der hundertprozentig weiß, wie das funktionierte.